Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Mit Enne Seidel, guten Tag. Zeitgenössische Kunst aus Indonesien hat in diesen Tagen keinen allzu leichten Stand hier in Deutschland. Grund ist der Antisemitismus-Skandal auf der Kasseler Kunstausstellung Documenta, die diesmal vom indonesischen Kunstkollektiv Ruan Grupa kuratiert wird und auf der im Juni ein Kunstwerk mit einem antisemitischen Motiv entdeckt wurde. Seither wurde hier in Deutschland viel über Antisemitismus diskutiert. Es wurde viel gestritten über Verantwortung und über die Zukunft der Documenta. Aber die indonesische Kunst und auch ihre Geschichte, über die wir auf dieser Documenta eigentlich so viel lernen sollten, die ist dabei ein bisschen in Vergessenheit geraten. Dabei gibt es über sie noch so einiges zu erzählen, denn indonesische Kunst, das ist natürlich noch sehr viel mehr als das, was zurzeit auf der Documenta zu sehen ist. Wofür genau die Kunst Indonesiens steht, was sie ausmacht, das weiß Detlef Gericke vom Goethe-Institut, der heute unsere Kulturfragen beantworten wird. Detlef Gericke hat vor seiner Pensionierung unter anderem die Goethe-Institute in Göteborg und Boston geleitet und er war mehrere Jahre Programmleiter des Goethe-Instituts in Indonesiens Hauptstadt Jakarta. Er kennt also das Land und auch seine Kunstszene aus nächster Nähe. Guten Tag, Detlef Gericke.
Guten Tag.
Herr Gericke, Sie sind 1998 nach Jakarta gezogen, wenige Wochen vor dem Sturz von General Suharto, der das Land über 3 Jahrzehnte als Diktator regiert hatte. Welche Künstlerinnen und Künstler haben Sie damals in Indonesien getroffen? Was war das für eine Kunstszene, der Sie da begegnet sind?
Ich bin im Februar 1998 in Jakarta eingeflogen, das heißt 4 Monate vor dem Sturz von Suharto. Und bin dann 5 Jahre dort geblieben und habe die weitere Entwicklung erlebt. Ich glaube, man muss unterscheiden die Kunstszene vor dem Sturz Suhartos und nach dem Sturz Suhartos, wie sie sich darstellte. Vor dem Sturz Suhartos sprach und arbeitete man indirekt, verdeckt, nicht offen. Kritik durfte nicht geäußert werden in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit, bei Strafe von Gefängnis oder Berufsverbot oder sonst was. Trotzdem arbeiteten die indonesischen Künstler. Wie sie arbeiteten, konnte ich bemerken bei einer großen Ausstellung, die wir im April 1998 eröffneten. Die hieß Graphis Graphis Kritis und handelte von der Kunst der Weimarer Zeit in den Jahren 1920 bis 1923. Da war also Georges Grosz, Otto Dix, Max Beckmann, Käthe Kollwitz, originale Grafiken von denen, insgesamt 20 Künstler wurden ausgestellt und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und da standen die Künstler und Kuratoren davor und diskutierten. Sie diskutierten scheinbar über Deutschland, aber meinten Indonesien. Das meine ich mit indirekten Sprechen. Sie diskutierten, wie man die Inflation darstellte, die alle Werte zerstörte, ein Riesenproblem zu dieser Zeit in Indonesien. Sie diskutierten die politische Gewaltanwendung, sprachen über Rosa Luxemburg, meinten aber ihre Indonesier. Sie diskutierten, wie die Macht sich über die Kunst stülpt und alles regieren will, meinten damit aber die eigene. Zum Beispiel, das ist ja zwar nicht die bildende Kunst, sondern der Film. Indonesien, eins der filmstärksten Länder Asiens, 100 Filmproduktionen pro Jahr 1990. 1998 nur noch 4 Filmproduktionen. Mhm. Dem Diktator war das zu frech und zu unberechenbar. Weg mit der Filmproduktion. So muss man sich das vorstellen. Und ja, dann eben kommt der 21. Mai 1998. Man rechnete mit einer Massendemonstration von über 1 Million Menschen, Gewerkschaften, Studenten und so weiter und fürchtete eins der größten Gemetzel Südostasiens. Und an diesem Vormittag trat Suharto zurück.
Die Künstlergruppe Taring Padi, die zurzeit auf der Documenta ausstellt und von der auch das umstrittene Banner mit dieser antisemitischen Karikatur ist, hat sich in genau dieser politischen Umbruchszeit gegründet, also 1998. Ja. Welche Rolle hat dieses Kollektiv damals gespielt?
Das waren Aktivisten, die von Anfang an, also die Studentendemonstrationen begannen im Jahr 1997, dabei waren und mit künstlerischen Mitteln, Graffiti, Performances, diese Demonstration unterstützt und begleitet haben und die auch einen Preis dafür zahlten, indem sie ins Gefängnis gesteckt wurden. Oder ich weiß nicht, ob von denen einer entführt wurde, also eine Mehrzahl von Aktivisten wurde damals entführt und ist bis heute nicht wiedergefunden worden. Als Künstlergruppe sich Taring Padi genannt, also Spitze des Reiskorns, und organisiert haben sie sich im Dezember 1998. Vorher waren sie als Künstlergruppe vorhanden und aktiv, mit diesem Spezifikum, dass sie nicht als namentliche Künstler auftraten, sondern als Kollektiv, was ein Schutz war. Ein Kollektiv kann man nur schwerer verfolgen als eine einzelne Person.
Also Taring Padi ist aus dieser Protestbewegung gegen das Suharto-Regime heraus entstanden. Ist dieses Kollektiv damit eher eine Ausnahme oder ist die zeitgenössische Kunst in Indonesien insgesamt eine sehr politische oder eben sogar aktivistische Kunst?
Also es gibt ganz viel Auseinandersetzung mit kritischen Fragen der Gegenwart in der indonesischen Kunst. Nur ist die nicht unbedingt im Agitprop-Bereich angesiedelt, was bei Taring Padi doch, würde ich sagen, der Fall ist. Das ist wirklich direktes Angehen von sozialen Problemen und von Schuldzusprechungen und so weiter. Sondern es ist indirekter. Man greift zurück auf die Motive der traditionellen Volkskunst. Ganz wichtig ist das Wayang Kulit natürlich, das Schattentheater. So an Stäben werden die Figuren und Charaktere bewegt und man sieht auf zwei Ebenen vorne, wo die Figuren bewegt werden und hinten der Schatten. Also dieses doppelte Spiel ist in der Volkskunst schon enthalten und also die Fähigkeit der Indonesier, auf zwei Ebenen zu denken und indirektes Sprechen zu verstehen. Vielleicht jetzt mal eine gewagte Parallele, so wie die Bürger in der DDR genau verstanden haben, was Heiner Müller auf der Bühne erzählt hat, weil die konnten auch in zwei Ebenen denken, das, was man sah und das, was man meinte. So, und das ist ganz hochentwickelt gewesen im indonesischen Kulturkreis in diesen 32 Jahren Diktatur. Und mit dem Sturz von Suharto änderte sich das. Plötzlich konnte man offen und direkt sprechen. Was aber auch losging mit der Möglichkeit des freien Sprechens, das waren so, ich würde jetzt mal gewagt sagen, Salons. Natürlich gibt es in Indonesien keine Salons, sondern das macht man im freien Feld, wo sich Künstler, Kuratoren, Wissenschaftler, Literaten, interessante Leute trafen und einmal im Monat diskutierten. Das war vorher nicht möglich gewesen, da hätten irgendwelche Spitzel rumgestanden oder so und jetzt konnte man und man konnte reden.
Man konnte reden. Hat sich denn mit dem Sturz des Suharto-Regimes auch die Ästhetik verändert? Hatten sich da neue Formen der Bildsprache herausgebildet nach diesem entscheidenden Jahr 1998?
Ich denke schon, ohne dass man das jetzt im großen verallgemeinernden Nenner packen könnte. Vor allem hat eine ganz neue Generation sich angefangen zu organisieren. Ich würde sagen, zwei Jahre nach dem Sturz Suhartos, im Jahr 2000, ging es los, dass sich die 20- bis 30-Jährigen formiert haben. Die berühmteste Truppe unter denen, ich fand in meinem Archiv gerade ihr Manifest, ist Ruang Rupa, die jetzt 22 Jahre später die Dokumente ausstellt. Die gründeten sich 2000.
Sie haben vorhin schon erzählt von der Ausstellung mit Kunst aus der Weimarer Zeit, die Sie organisiert haben und auf die es viele Reaktionen gab und die offensichtlich auch auf großes Interesse gestoßen ist. Wie steht die indonesische Kunstwelt denn insgesamt zur westlichen Kunst? Inwiefern gibt es da Einflüsse, Prägungen und auch Austausch mit westlichen Künstlerinnen und Künstlern?
Es gibt ganz großes Interesse, ganz viele Prägungen und Einflüsse. Und ich hoffe, das wird nicht falsch verstanden. Es wird von manchen falsch verstanden, sagen, die sind wohl selber nicht stark genug. Nein, die indonesischen Künstler sind hoch interessiert und offen für Einflüsse von außen. Das ist nicht überall in Südostasien so. Es gibt andere Kulturnationen in Südasien, die haben ihre eigene Kunst, die schauen sich anderes an, aber die würden das niemals integrieren. Ich wage mal zu behaupten, dass zum Beispiel eine indische Choreografin niemals irgendwie eine Technik von Pina Bausch übernehmen würde. Aber das fand in Indonesien statt. Die haben sich Pina Bausch angeguckt und Dinge von ihr übernommen und integriert, ohne deshalb ihre Eigenheit zu verlieren. Und es war der Traum vieler indonesischer Künstler, die Möglichkeit zu haben, neben der eigenen Ausbildung in den Kunstakademien Bandung, Jakarta oder Yogyakarta ins Ausland zu gehen und eine zusätzliche Kunstausbildung zu bekommen. Manche haben das geschafft, Tegu Ostenriek zum Beispiel, der verbrachte letztlich 16 Jahre in Köln und Berlin und ist einer der großen Künstler Indonesiens und hat es auch geschafft, sich sowohl künstlerisch wie auch ökonomisch zu halten und weiterzuentwickeln und jetzt ganz neue Sachen zu entwickeln mit den Mitteln der Kunst, die Natur restaurieren. Er macht künstlerische Riffe im südchinesischen Meer und so weiter. Also nur ein Beispiel.
Und ist das ein gegenseitiges Interesse? Also haben Sie den Eindruck, dass andersrum auch der Westen ernsthaft interessiert ist an der indonesischen Kunst?
Ja. Also man ging gerne nach Indonesien und schaute sich das an. Also zuerst waren die Künstler, die kamen, noch unsicher, ich erinnere mich, und hatten Sorge, weil es ging einfach hoch her in Indonesien und es gab ja auch nach den Mai-Ereignissen noch viele Turbulenzen und Umbrüche und versuchte Staatsstreiche und so weiter. Aber letztlich sind sie gekommen und haben sich das angeguckt und haben ihre eigenen Sachen ausgestellt, gezeigt und sind glücklich wieder nach Hause zurückgefahren.
Da sprechen wir jetzt von den Künstlern. Wie sieht es aus beim Publikum? Also ich muss gestehen, ich kannte vor der Documenta so gut wie keine Namen indonesischer Künstlerinnen und Künstler und hatte auch nur eine wirklich sehr vage Vorstellung davon, was indonesische Kunst eigentlich ist. Wie waren in den vergangenen Jahren die Reaktionen, wenn Sie hier in Deutschland mit Menschen über Kunst aus Indonesien gesprochen haben? Mussten Sie da viel erklären, viel richtigstellen?
Also es ist natürlich so, dass die Kunstmärkte ganz verschieden sind, dass indonesische Kunst, also südostasiatische Kunst, auf dem europäischen Kunstmarkt kaum erscheint. Und umgekehrt ist das auch der Fall gewesen. Vielleicht hat sich es inzwischen ein bisschen verschränkt. Documenta wäre jetzt ein Anlass gewesen, das zu verschränken. Ist es vielleicht auch noch. Die Kunstmärkte sind also getrennt. Und man weiß in Deutschland wenig von indonesischer Kunst, also indonesischer Moderne. Man weiß mehr über indonesische Volkskunst. Eventuell weiß man da mehr über die Teppichweberei, also die sogenannten Ikats. Aber es sind auch Spezialisten, also spezielle Interessierte, die sich da auskennen und sich dafür interessieren. Also man weiß in Deutschland wenig über die indonesische Moderne. Ja, so darunter würde ich zusammenfassen.
Wenn Sie jetzt ein Proseminar geben müssten über die Kunst der indonesischen Moderne, wie würden Sie das zusammenfassen, auf einen Punkt bringen? Wofür steht diese indonesische Moderne?
Ich würde mal anfangen bei dem kollektiven Arbeiten, was man so speziell findet für die indonesische Kunst, und würde dann die Teilnehmer dieses Seminars fragen, wie das in Deutschland in unserer Tradition ist und ob wir dieses kollektive Arbeiten vielleicht auch kennen. Und dann würde wahrscheinlich erst nach einigen Zögern käme dann, natürlich kennen wir das. Es gibt die Gruppe 47. Wenn ich die Bücher von Richter richtig verstanden habe, ging es diesen jungen Leuten 1947 darum, die Macht der Propagandasprache aus ihren Köpfen rauszureißen. Sie wollten nicht so sprechen, wie die Faschisten gesprochen haben. Und sie wussten, diese 12-jährige Indoktrination war so stark. Um das zu schreiben, was sie ausdrücken wollen, müssen sie erstmal das Alte loswerden. Und dann haben sie sich zusammengesetzt im Kreis, haben ihre Texte vorgelesen. Also einer saß in der Mitte, der sogenannte elektrische Stuhl, las seinen Text vor. Und wenn jemand fand, dass da ein Propagandanomen drin ist, ging der Daumen runter. Sobald mehrere Daumen runter waren, musste er ohne eine Reaktion diesen Stuhl verlassen und sich wieder eingliedern. Der nächste kam dran. So haben die sich selbst erzogen. Und so haben sich die Leute in Indonesien auch erzogen. Und natürlich kommt da noch hinzu, und das würde ich sagen, ist das Kollektive stärker ausgeprägt als bei uns, dass man nicht die öffentliche Kunstforderung hat, wie das bei uns mit den Museen, Galerien, Theater, Opernhäusern und so weiter der Fall ist. Da gibt es bei uns in jeder mittelgroßen Stadt eins. In Indonesien eben in Jakarta gibt es die Nationalgalerie, und das TIM, und in Yogyakarta gibt es noch was, und in Bandung, und dann ist fast schon Schluss. Und das Rest müssen die selber organisieren. Und das machen sie auch.
In der Gemeinschaft dann?
In der Gemeinschaft, ja. Also zu dem Grundmanifest von Ruang Rupa gehört, dass man sich Räume besorgt. Wir brauchen Räume. Das ist die Räume, die uns die Stadt zur Verfügung stellt, das hieß TIM, Taman Ismail Marzuki, ein riesiges Gelände mit, kann man gar nicht meckern, ja, mit Amphitheater und Ausstellungsräumen, Kino, Theaterräumen. Aber ich kann jetzt nur zitieren, ohne das zu überprüfen, aber ich glaub's. Da wurde mehr administriert und zensiert als Raum geschaffen für junge Künstler. Das wollen wir nicht, wir wollen eigene Räume. Dann haben sie sich eigene Räume besorgt.
Sie hören die Kulturfragen im Deutschlandfunk im Gespräch mit Detlef Gericke vom Goethe-Institut. Es geht um die Kunst Indonesiens und auch um deren Geschichte. Herr Gericke, ich würde Sie gerne noch fragen, welche Rolle spielt das Erbe der Kolonialzeit in der zeitgenössischen Kunst in Indonesien? Indonesien war ja etwa 350 Jahre lang von den Niederlanden besetzt, bis 1949. Geht es da heute in der Kunst auch noch um so etwas wie die Suche nach einer eigenen indonesischen Identität, womöglich in Abgrenzung zu den früheren Kolonialmächten zum Westen?
Also, was den künstlerischen Ausdruck anbetrifft, geht es immer wieder darum, also das sogenannte Süßliche der Kolonialkunst abzustreifen und nicht wieder hochkommen zu lassen. Auch wenn man, früher war es verordnet, heute kann man damit Geld machen. Also das wird gekauft. Aber das ist nicht das, was ein indonesischer Künstler wirklich will. Also immer der Kampf gegen das, was da hochblubbert, Landschaftsbilder und die Reisfelder und so weiter. Das ist das eine. Das andere, was mir auffiel, ist, die Indonesier sind unglaublich nachsichtig gegenüber den früheren Kolonialmächten. Wenn man sich anschaut, was also die niederländische Kolonialmacht da so alles mal angerichtet hat, dann staunt man, wie offen und liebenswürdig die Indonesier heute mit allem umgehen, was niederländisch ist. Mich wunderte auch die Japaner haben, sorry, aber kann es nicht anders sagen, haben gewütet in der Zeit der Besetzung zwischen 1942 und 1945. Es gibt überhaupt keine Animositäten gegen Japaner, gar nichts. Gleichwohl setzt man sich damit auseinander und sucht auch nach den Spuren, die das hinterlassen hat und versucht, sich davon zu befreien und seine eigene Identität in einer Weise zu definieren, die davon nicht mehr betroffen ist. Das setzt natürlich eine Auseinandersetzung damit voraus.
Indonesien ist ein nicht nur, aber überwiegend muslimisch geprägtes Land. Welche Rolle spielt die Religion in der zeitgenössischen Kunst? Spielt sie überhaupt eine Rolle?
Bei manchen Künstlern spielt sie eine Rolle. Natürlich spielt in der Volkskunst die Religion eine Rolle. Und da muss man auch sagen, auch wenn Indonesien ein überwiegend muslimisches Land ist, so hat es doch sehr starke christliche, buddhistische, hinduistische, ich wollte gerade sagen Enklaven, ganze Inseln kann man also unter einer anderen Religion zusammenfassen, je nachdem, was die Geschichte der Insel ist. Sumatra ist geprägt von protestantischen Missionaren. Bali ist natürlich ganz stark geprägt vom Hinduismus. Ganze Enklaven sind geprägt vom Buddhismus. Und es gibt eine ganze Kunstrichtung, die buddhistische Symbole verwendet. Und die Künstler, die ich kannte und die ich kenne, sind durchaus auch religiös, aber selten, also schon gar nicht fundamentalistisch religiös. Da habe ich keinen einzigen getroffen. Und der fundamentalistische Islam interessiert sich auch nicht für Kunst. Er interessiert sich dafür nicht. Aber ich will jetzt nicht behaupten, dass ich davon wirklich eine Ahnung hätte. Ich habe davon so wenig Ahnung, wie ein Indonesier weiß, was bei der AfD in Deutschland los ist.
Ich will an dieser Stelle nicht nochmal die gesamte Antisemitismus-Debatte rund um die Documenta wieder aufräumen, aber ich würde Sie dennoch gerne fragen, sind Ihnen in der indonesischen Kunstszene israelkritische oder womöglich auch antisemitische Positionen begegnet?
Also die erste und einzige antisemitische Position, die mir in meinem Leben begegnete, war tatsächlich dieses Banner von Taring Padi bei der Documenta. Wie gesagt, das ist ein Banner von 12x8 Metern und darauf diese zwei faustgroßen Figuren, die also in unserer Tradition, also unserer Emblematik, sind das eben wirklich antisemitische Darstellungen. Ich möchte gleich hinzufügen, davon wussten die Maler dieses Banners nichts. Die haben das irgendwo sich geholt, also lassen sich auch beeinflussen. Kann sogar sein, dass sie es bei George Cross gefunden haben, nur dass der ein Inflationsgewinnler und Mädchenhändler meinte. Und dann haben sie noch was dazu gemalt. Also ich möchte wirklich darauf insistieren, dass das kein willentlich, kein intentionales antisemitisches Bildmotiv war. Aber es war eins. Also leider war es eins. Woher es kommt, weiß man nicht.
Ja, sonst, also genau, wir wollen jetzt vielleicht nicht ewig lang verweilen, weil diese Diskussionen und Debatten richtig. Rund um dieses Werk sind geführt worden. Wie ist denn Ihr Eindruck insgesamt, welches Verhältnis haben die Menschen in Indonesien zum Staat Israel, wenn sich das überhaupt so pauschal beantworten lässt? Das vielleicht einfach nochmal so als Hintergrund für uns.
Na, also in einem indonesischen Reisepass steht drin, dieser Pass ist nicht gültig für den Staat Israel. Also es ist für einen Indonesier nicht möglich, in Israel einzureisen. Das ist schon seit den Zeiten von Sukarno so. Und dass das so ist, ist eine Entscheidung der Politik. Ja, die Indonesier sind Israel kritisch, ohne aber genau zu wissen, worum es da geht. Wer da wie gegen wen steht. Sie sind Palästinenser freundlich, ohne wiederum genauer zu wissen, was damit sich jetzt alles verbindet und dass sie Gaza von der Westbank unterscheiden könnten oder im Einzelnen wüssten, was da passiert. Sie folgen da einfach der Politik. Ja, ich hoffe, ich bagatellisiere das jetzt nicht, aber Indonesien hat ganz andere Probleme als auf der anderen Seite der Weltkugel dieser Konflikt. Sie folgen sozusagen dem, was die politische Mehrheit so will. Und das ist eben eine Distanzierung von Israel, wobei da ist und nichts groß mit dem Herzen dabei oder so. Ne?
Also ja, und ist Israel-Boykott ein Thema in Indonesien, in der indonesischen Kunstwelt? Denn das war ja nun einer der Vorwürfe gegen die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler aus Indonesien auf der Documenta, dass sie der sogenannten BDS-Initiative nahestehen. Also einer Initiative, die zum Boykott Israels aufruft und die der Bundestag als antisemitisch eingestuft hat.
Also die Thematik ist in Indonesien nicht bekannt. Also man weiß, also die Belesenen wissen vom BDS, denke ich, die wissen davon. Aber das ist es dann auch. Also zu wissen, wer nur wem da zugehört und was das bedeutet bei uns. Und das muss man wiederum sagen, das haben eben wirklich die Juan Rupa-Leute und die Generaldirektion von der Documenta versäumt. Das ist zu begreifen, also die einen zu begreifen, die Tragweite dessen, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, also welche Tragweite das bei uns in Deutschland hat. Und die Generaldirektion hat verpasst, diesen Künstlern immer wieder zu erklären und verständlich zu machen. Also wenn ich umgekehrt in Jakarta gearbeitet habe, dann hatte ich eine Mitarbeiterin, die mich gewarnt hat, wenn ich irgendwas benutzt habe, irgendein Symbol publizieren wollte, was in Indonesien nicht zulässig ist. Werde ich nie vergessen. Da war ein Filmemacher, der hat seinen Film satirisch mit Hammer und Sichel charakterisiert und wollte ich so drucken. Da fuhr mir gleich meine Kollegin Frau Lanni in die Feder und sagt, das geht ja nicht, da kommen wir alle ins Gefängnis. Ist verboten, das Symbol. Also und sowas, so eine Frau Lanni hätte die Documenta irgendwie einfach an die Seite von Juan Rupa stellen müssen. Und angesichts von 1500 Künstlern, ja, vielleicht zwei Frau Lannis oder drei.
Ja. Also ist Ihr Eindruck, dass es da in dieser ganzen Debatte durchaus auch kulturelle Missverständnisse gegeben hat? Hätte es mehr interkulturelle Vermittlung gebraucht?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Ich verstehe schon das Problem der Documenta. Also das ist so dezentral, was Juan Rupa da reingebracht hat. Auf sowas ist die Documenta-Organisation nicht eingestellt gewesen. Ne? Aber wenn eben, das hat man ja nur lange gewusst, also wenn man sieht, jetzt ist ein ganz stark dezentrales kuratorisches System, dann muss man eben seine Maßnahmen entsprechend umbauen.
Denken Sie, dass die indonesische Kunst hier in Deutschland durch die Documenta-Debatten einen, ich nenne es mal, Image-Schaden bekommen hat, dass sie jetzt sozusagen unter Generalverdacht steht, antisemitisch zu sein?
Ja, ich hoffe nicht. Also ich glaube es auch nicht. Die Kunst wird für sich sprechen. Die indonesische Kunst und Kultur im weitesten Sinne ist so vielfältig und so großartig. Diese traurige Geschichte bei der Documenta wird irgendwann vergessen sein und nicht allzu langer Zeit.
Das sagt Detlef Gericke, der frühere Programmleiter des Goethe-Instituts in Jakarta. Wir haben hier in den Kulturfragen über indonesische Kunst und ihre Geschichte gesprochen und über die Debatten rund um die 15. Ausgabe der Documenta in Kassel. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und wir haben diese Sendung bereits am 18. Juli aufgezeichnet. Hier im Deutschlandfunk geht es weiter mit der Sendung Kultur heute. Ich bin Anne Seidel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.